Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Auch die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Flüchtlingspolitik ganz oben auf die politische Agenda gesetzt, was jedoch nichts daran ändert, dass Europa in dieser Frage weiterhin heillos zerstritten ist. Nicht einmal auf einen Minimalkonsens konnten sich die 27 Mitgliedstaaten heute einigen. Eine Mehrheit lehnt weiterhin die Aufnahme von Bootsflüchtlingen ab. Dabei könnte sich die Lage in naher Zukunft deutlich zuspitzen, angesichts der Ankündigung der Türkei, in den Nordosten Syriens einzumarschieren. Wir berichten gleich ausführlich über das Treffen der EU-Innenminister sowie die türkischen Militärpläne und fragen danach bei Ärzte ohne Grenzen. Die weiteren Themen in dieser Sendung tauziehen um den Brexit. Die britische Regierung geht nach eigener Aussage von einem Scheitern der Gespräche mit Brüssel aus. US-Kampfjet bei Trier abgestürzt. Generalstaatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen von Limburg, der gestern mit einem gestohlenen Laster mehrere Autos gerammt hatte. In Ecuador gehen die Proteste gegen die hohen Spritpreise weiter und Physik-Nobelpreis für drei Erforscher des Kosmos. Doch unsere erste Station ist Luxemburg. Es war ein routinemäßiges Treffen der EU-Innenminister und das Thema Flüchtlingsverteilung stand zumindest offiziell auch gar nicht auf der Tagesordnung. Aber natürlich wurde darüber geredet, hatten sich doch Deutschland, Frankreich, Italien und Malta zuvor auf einen Minimalkompromiss zur Rettung von Bootsflüchtlingen verständigt. Nun also ging es darum, weitere Verbündete zu finden, aber die Suche, sie war nur bedingt erfolgreich. Paul Vorreiter.
Die Vereinbarung von Malta wartet auch nach dem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg noch auf weitere Unterstützer, zumindest offiziell. Es heißt nur, dass sich einige weitere Staaten gegenüber dem Verteilmechanismus offen gezeigt haben.
Wir haben eine Reihe von Ländern, die bisher schon mitgemacht haben und wohl auch künftig mitmachen, wie Luxemburg, Irland, Portugal. Litauen hat sich auch sehr positiv eingelassen,
sagte Bundesinnenminister Seehofer. Andere Länder hätten abgewunken, etwa Spanien und Griechenland, in die selbst gerade viele Migranten kämen und daher keine weiteren Asylbewerber aufnehmen könnten.
Wir haben selbst so viele Probleme, dass ihr beim besten Willen nicht erwarten könnt, dass wir zusätzliches aufnehmen. Das ist eine Gruppe um etwa ein Dutzend von Staaten.
Andere wie Österreich und Belgien zeigten sich skeptisch und oder bildeten Regierungen und könnten sich noch nicht festlegen. Länder wie Polen und Ungarn wollten ohnehin keine Migranten aufnehmen. Das heißt für das Regelwerk von Malta, wenn ein privates Rettungsschiff in den beiden zentralen Mittelmeerstaaten ankommt und die Asylbewerber nach 4 Wochen auf weitere Länder verteilt werden sollen, müssen die 4 Vertragspartner bei jedem Schiff nach weiteren Verbündeten suchen. Denkbar sei auch, dass sich Mitgliedstaaten anders, aber im Sinne von Malta an einer Lösung beteiligen, erklärte Bundesinnenminister Seehofer.
Jedes Mitgliedsland stellt selbst die Entscheidung freiwillig, in welcher Form man mitmacht. Das kann auch mal bedeuten, da habe ich einen Staat in Osteuropa im Blick, der macht mal mit. Und bei anderen Entscheidungen in der Vergangenheit hat man abgelehnt, weil die Zahl anders war.
Laut Seehofer wollen andere Länder noch mehr über den Mechanismus wissen, wie sich dieser praktisch umsetzen lässt. Die EU-Kommission lädt am kommenden Freitag deshalb zu einem Treffen nach Brüssel. Griechenland, Bulgarien und Zypern haben daran erinnert, dass sie auch nicht im Stich gelassen werden dürften bei der Suche nach einer Lösung und haben dazu ein gemeinsames Papier vorgestellt. Darin erinnern sie daran, dass deutlich mehr Migranten gerade über die östliche Route nach Europa zögen. Maria Ohisalo, die finnische Innenministerin, stellte in Aussicht, dass der Mechanismus, der für das zentrale Mittelmeer vorgesehen ist, nicht dazu führen dürfe, dass die anderen Mittelmeerrouten vernachlässigt würden.
I want to underline that if we achieve progress in one route, we cannot and we will not cease working with other routes.
Der EU-Migrationskommissar Avramopoulos versprach auch diesen Ländern Unterstützung. Ebenso würden sich die Vertragspartner nach wie vor dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen verpflichtet fühlen.
All sides remain fully committed to continue implementing the EU-Turkey statement.
Avramopoulos hob hervor, dass es trotz gerade steigender Flüchtlingszahlen vor Griechenland mit Hilfe des Abkommens gelungen sei, die Zahl der Migranten insgesamt spürbar zu senken. Das Abkommen sieht vor, dass Griechenland illegal auf die Ägäisinseln gereiste Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Avramopoulos hatte zuletzt gemeinsam mit Seehofer in Ankara und Athen versucht, für eine bessere Umsetzung des Abkommens zu sorgen. Eher verhaltene Reaktionen zum Innenministertreffen kommen aus dem Europaparlament. Die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel bezeichnete es als inakzeptabel, dass sich die Mitgliedsländer zum wiederholten Male nicht auf einen Verteilungsmechanismus einigen konnten. Der Grünen-Abgeordnete Erik Marquardt appelliert an Bundesinnenminister Seehofer, Wort zu halten. Der hatte angekündigt, dass aus Seenot Gerettete ab heute schnell in Europa verteilt würden.
Aus Luxemburg war das der Bericht von Paul Vorreiter. Während sich also die Europäer weiter über die Aufnahme und eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen streiten, hat die Türkei wiederum ihre Vorbereitungen nach eigenen Angaben abgeschlossen. Es geht um einen Militäreinsatz gegen die kurdische YPG im Nordosten Syriens. Ankara will in einer 480 Kilometer langen Pufferzone auf syrischem Gebiet Flüchtlinge aus Syrien ansiedeln, die sich derzeit in der Türkei aufhalten. Zuvor hat der US-Präsident Trump den Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien verkündet. Doch jetzt kommen aus Washington, zumindest aus türkischer Sicht, plötzlich wieder Störgeräusche. Karin Sinz.
In der Türkei reibt man sich die Augen. Da hat der US-Präsident Donald Trump doch eben grünes Licht für einen Einmarsch in Nordsyrien östlich des Flusses Euphrat gegeben. Dann droht er schon wieder mit Konsequenzen bei Twitter, wie so oft.
Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen.
Keine leere Drohung. Letztes Jahr war die türkische Lira nach ähnlichen Tweets und anschließenden Sanktionen, allerdings wegen einer anderen Geschichte, auf Talfahrt gegangen. Jetzt drückten Trumps Drohungen auch schon auf die Stimmung an der türkischen Börse und auf den Währungskurs. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist gerade auf Reisen auf dem Balkan. Er hat sich zu Trumps Tweet noch nicht geäußert, aber sein Vizepräsident Fuat Oktay.
Unsere Botschaft an die internationale Gemeinschaft ist deutlich. Die Türkei ist kein Land, das sich Drohungen beugt. Und es wird unter keinen Umständen zulassen, dass an seinen Grenzen ein Terrorstaat entsteht. Koste es, was es wolle.
Die geplante Offensive ist Topthema in den türkischen Medien. Bisher rätselten Journalisten, Experten und Oppositionspolitiker vor allem über den Zeitpunkt, wann es losgeht. Jetzt kommt dazu, was Trump denn genau für tabu halten könnte. Barış Terkoğlu von der türkischen Zeitung Cumhuriyet spekulierte sehr vorsichtig im türkischen Fernsehen.
Es wird also deutlich, dass Trump Erdogan eine rote Linie aufgezeigt hat. Wir wissen nicht genau, wie die aussieht. Wir wissen nur, dass es diese rote Linie gibt.
Falk Öztrak ist Sprecher der oppositionellen CHP.
Aus den Erklärungen heraus verstehen wir, dass das grüne Licht für eine Militäroperation nur mit der Bedingung gegeben wurde, dass die Türkei Wächter über die IS-Gefangenen wird.
Denn die Kurdenmiliz YPG, gegen die sich die Offensive auch richten würde, bewacht in Syrien unter anderem Gefangenenlager mit Kämpfern der Terrororganisation IS. Aus dem US-Außenministerium hört man, die Türkei solle die Verantwortung für diese IS-Kämpfer übernehmen, wenn sie denn in diese Gebiete vorgestoßen ist. Die türkische Opposition, ausgenommen der pro-kurdischen HDP, steht hinter Erdogans Plänen in Nordsyrien. Meral Akşener, die Chefin der İYİ-Partei, spottete aber in einer Rede in Richtung des Präsidenten. Sie haben eine Operation mit Trommeln und Posaunen angekündigt und Trump schreibt ihnen jetzt in einer Maßlosigkeit vor, wie der Umgang mit einer solchen Operation auszusehen habe. Er soll sich auf die Bekämpfung des IS beschränken. Sie müssen dem jetzt entgegensetzen, Herr Erdogan, dass Sie die PKK-YPG-Linien durchbrechen und die Terroristen vertreiben. Erdogan wird in der Nacht oder morgen vom Balkan zurückkommen. Beobachter rechnen damit, dass es bis dahin auch keinen türkischen Einmarsch geben wird und vielleicht auch danach noch nicht gleich. Am 13. November erwartet Trump angeblich Erdogan erstmal in Washington, berichten türkische Medien. Der Zeitungsjournalist Terkoğlu.
In den nächsten Wochen wird Staatspräsident Erdogan nach Washington reisen und Trump treffen. Das unterstreicht die türkische Regierung dick, denn es scheint so, als ob die Türkei nicht vorhat, irgendetwas zu unternehmen, was den USA widerstrebt und auch nicht vorhat, mit Washington zu streiten. Wir sagen also nicht, ey, Amerika.
Es kann der türkischen Regierung nicht egal sein, welche Grenzen Trump ihr bei ihrer geplanten Offensive setzt, denn sie weiß genau, Trump ist unberechenbar.
Der Bericht von Karin Sens war das über die türkischen Einmarschpläne. Und kurz vor der Sendung habe ich mit Philipp Frisch von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie groß die Gefahr einer Massenvertreibung im Nordosten Syriens ist bei einem Angriff der türkischen Armee.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir mit großer Besorgnis im Moment gerade beobachten, wie sich die politische Situation in der Region verändert und sich verschiebt. Wir arbeiten im Nordosten des Landes und tun das auch weiterhin. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass Zivilistinnen, viele Syrerinnen in diesem Bereich, in diesem Gebiet jetzt nach mehr als 8 Jahren Krieg extrem vulnerabel sind und wir sehr, sehr besorgt darüber sind, wie sich diese Machtverschiebungen oder diese Ankündigungen jetzt auswirken werden auf die humanitäre Situation in der Region. Werden das weiter sehr, sehr engmaschig beobachten natürlich und werden weiter versuchen, solange es irgendwie geht, Gesundheitsdienstleistungen in dieser Region zu den Menschen zu bringen und rufen auch alle Konfliktparteien auf, Zivilistinnen hier zu schonen und alles dafür zu tun, dass sie nicht noch weiter unter diesem Krieg leiden müssen.
Und das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also Ärzte ohne Grenzen wird auch erstmal in der Region bleiben, selbst wenn die türkischen Truppen dann einmarschieren sollten.
Wir werden so lange in der Region bleiben, wie wir die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen managen können und einigermaßen garantieren können und werden das natürlich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde beobachten und Entscheidungen treffen. Aber im Moment gibt es keine Pläne, Mitarbeiterinnen abzuziehen.
Können Sie was über den Umfang sagen jetzt von Ärzte ohne Grenzen in der Region?
Naja, wir haben verschiedene Projekte, die wir zusammen mit den lokalen Gesundheitsbehörden in Raqqa, in Kobane, in Al-Hol und Ain Issa durchführen. Da geht es um verschiedene Gesundheitsdienstleistungen, aber letzten Endes auch an vielen Stellen um psychosoziale Versorgung der Menschen. Denn nach dieser langen Zeit kriegerischer Auseinandersetzung, nach dieser Gewalt, die dort immer noch herrscht, sind viele Menschen natürlich auch verzweifelt, schwer traumatisiert und brauchen auch aus psychologischer Perspektive dringend Unterstützung und Hilfe.
Nun will der türkische Präsident ja statt der Kurden Syrer ansiedeln. Die Rede ist ja von einer Pufferzone und die Rede ist auch von 2 Millionen syrischen Flüchtlingen, die derzeit in der Türkei sind, die dann umgesiedelt werden sollen in diese Pufferzone. Wie bewertet Ihre Organisation dieses Vorhaben?
Na, das sind Pläne und Ankündigungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt so nicht bewerten können. Das wird sich zeigen, was davon umgesetzt wird und was das für die Menschen bedeutet. Was letzten Endes aber auf jeden Fall klar bleibt, ist, Menschen fliehen vor Gewalt, vor Vertreibung und werden weiterhin fliehen. Das ist letzten Endes auch in gewisser Weise die Brücke zur europäischen Flucht- und Vertreibungspolitik, die wir im Moment beobachten. Letzten Endes werden Menschen immer fliehen und werden versuchen, sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen vor dieser Art von Gewalt. Das Einzige, was wir wirklich mit Sicherheit sagen können, ist, dass das weitergehen wird auf die eine oder andere Weise. Und jeder Versuch, diese Fluchtbewegungen zu verhindern, abzuschneiden oder zurückzudrängen, führt letzten Endes eigentlich immer nur dazu, dass Menschen auf noch gefährlichere Wege ausweichen.
Unmittelbar betroffen von den fliehenden Menschen ist ja auch Griechenland jetzt direkt. Nun hat ja die griechische Regierung angekündigt, angesichts der doch sehr schlechten Verhältnisse in den Flüchtlingslagern selber, hat einige Flüchtlinge jetzt auf das Festland geholt, hat auch gesagt, es soll alles besser werden. Das haben wir natürlich jetzt jahrelang gehört. Wie ist da Ihre Einschätzung? Haben Sie wirklich die Hoffnung, dass sich in den griechischen Flüchtlingslagern jetzt auf den griechischen Inseln wirklich etwas substanziell bessern wird?
Naja, zunächst mal, also die Situation gegenwärtig auf den griechischen Inseln ist katastrophal. Wir sprechen hier im Moment von ungefähr 30.000 Menschen, die auf verschiedenen Lagern, auf verschiedenen griechischen Inseln zusammengepfercht sind. Diese Kapazität dieser Lager ist ungefähr bei 6.300, das heißt um ein Vielfaches mehr Menschen, die auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Es gibt nicht genug Latrinen, es gibt nicht genug Duschen. Als Ärzte ohne Grenzen versuchen wir an dieser Situation, insbesondere in der Hygiene, zu investieren, Latrinen zu bauen. Aber wir müssen auch dabei im Kopf behalten, fast die Hälfte der Geflüchteten dort sind Kinder, in Moria beispielsweise. Wir haben ganz schlechte Gesundheitsversorgung für die Menschen dort vor Ort. Wir haben über den Sommer viele Kinder mit schweren psychologischen Problemen gesehen. Teilweise jünger als 6 Jahre. Das jüngste Kind, die jüngsten Patienten, den wir hatten, war 2 Jahre alt. Die Kinder hören auf zu spielen. Sie ziehen sich immer weiter zurück. Und einige haben sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Das ist die Situation, wie wir sie jetzt haben. Natürlich ist es unter sonstgleichen Bedingungen erstmal gut, wenn Menschen aus dieser Situation rauskommen, rausgeholt werden, aufs Festland gebracht werden. Am Ende wird sich zeigen, weil ein Erfolg ist erst dann zu vermelden, wenn diese Menschen tatsächlich menschenwürdig untergebracht werden, in Situationen untergebracht werden, in denen sie menschenwürdig leben können und Zugang zu fairen Asylverfahren haben. Und solange das nicht passiert ist, kann man das auch nicht bewerten.
Ihrer Erfahrung nach braucht Griechenland mehr Unterstützung auch von den europäischen Partnern?
Naja, es ist schwierig, das jetzt so die Verantwortung für diese Situation auf ein Land zu schieben. Es ist letzten Endes natürlich auch eine griechische Verantwortung, was auf den Inseln passiert. Und natürlich ist auch insbesondere die griechische Regierung für diese Situation mitverantwortlich. Gleichzeitig ist das ja nur ein Teil einer europäischen Migrationspolitik, die alles daran setzt, Menschen abzuschrecken, Menschen abzuhalten, Menschen davor, das daran zu hindern, das europäische Festland zu erreichen. Und die menschlichen Kosten, die das bedeutet, dass die verwundbarsten Menschen dort bezahlen müssen, sehen wir zum Beispiel auf den griechischen Inseln. Und das ist letzten Endes ein Ausdruck einer europäischen Politik, die nichts anders zu bewerten ist als absolute moralische Bankrotterklärung zum jetzigen Zeitpunkt.
Stichwort Solidarität, Herr Frisch, nochmal. Jetzt gab es ja wieder keine Einigung über einen gerechten Verteilungsschlüssel für Bootsflüchtlinge. Die Deutschen haben ja mit anderen Ländern hier einen solchen Verteilungsschlüssel angemahnt, haben auch gesagt, wir gehen da als gutes Beispiel voran. Wie bewerten Sie jetzt die Ergebnisse von Luxemburg? Eben wieder keine Einigung.
Naja, also es sind ja wirklich keine wirklichen Ergebnisse, es sind keine konkreten Zusagen. Wir sehen jetzt seit über einem Jahr dieses unwürdige Gezerre. In den vergangenen 16 Monaten hatten wir jetzt mindestens 30 Mal Situationen, in denen Rettungsschiffen mit Geretteten an Bord die Einfahrt verweigert wurde, oft Tage und Wochen lang. Und gleichzeitig geht das Sterben auf dem Mittelmeer ja weiter. Erst gestern ist nach einem Schiffsunglück wenige Kilometer vor der Küste Italiens sind viele Menschen zu Tode gekommen. Mindestens 13 Tote wurden geborgen, alles Frauen, mehrere davon anscheinend schwanger und zahlreiche weitere werden noch vermisst, darunter auch viele Kinder. Das bringt jetzt die Anzahl der Menschen, die ihr Leben gelassen haben, auf dem Mittelmeer auf über 1000. Und gleichzeitig sehen wir wieder und wieder die Situation, dass sich die europäischen Staaten noch nicht mal auf das Mindestmaß an Menschlichkeit durchringen können, um zumindest die von privaten Rettungsschiffen geretteten Menschen zu verteilen und eben nicht wochenlang zusätzlich auf Schiffen gefangen zu halten.
Sagt Philipp Frisch von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am 31. Oktober muss Großbritannien aus der EU austreten, ob mit oder ohne Vertrag. Oder aber die britische Regierung muss um eine Verlängerung bitten, was bekanntlich Boris Johnson kategorisch ablehnt. Also verschärft der britische Premier noch einmal deutlich den Ton, deutet an, die Gespräche mit Brüssel, sie seien gescheitert. Das Schwarze-Peter-Spiel, es hat also längst begonnen. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
Scheitern mit Ansage. Bereits in der Nacht hatte ein Regierungsinsider in einem anonymen Memo die Botschaft verbreitet, dass es keinen Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien geben werde, sondern einen No-Deal-Brexit. Entweder am 31. Oktober oder nach der Neuwahl des Unterhauses. Zitat:
Die größte Folge wird sein, dass das uns hilft, die Wahl zu gewinnen, indem wir das Lager der Austrittswilligen hinter uns bringen und danach ohne Deal austreten.
Der Absender der Botschaft droht EU-Ländern, die einer Verschiebung des Austrittstermins zustimmen, mit dem Entzug der britischen Hilfe in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hinter der anonymen Botschaft steckt wohl Dominic Cummings, der vor dem Referendum 2016 die Austrittskampagne organisiert hatte und jetzt als mächtigster Strippenzieher in der Downing Street gilt. Auch Amber Rudd, die bis vor kurzem noch als Sozialministerin im Kabinett Johnson saß, deutete gegenüber der BBC auf Cummings.
It sounds angry and desperate.
Das hört sich wütend und verzweifelt an. Eine Regierung sollte solche Worte nicht benutzen. Man kann nur davon ausgehen, dass es aus dem Zentrum der Downing Street kommt, vom Berater des Premierministers, von Dominic Cummings. Andernfalls wäre das längst dementiert und Leute wären entlassen worden.
Das Memo aus der Regierungszentrale machte auch den Schuldigen für das Scheitern der Gespräche mit der EU aus, den irischen Premierminister Leo Varadkar.
Varadkar will nicht verhandeln. Er setzt auf ein zweites Referendum. Merkel und Macron werden Barnier nicht drängen, solange Irland nicht verhandeln will. Diejenigen, die gehofft haben, Merkel würde uns helfen, wurden enttäuscht.
Angela Merkel spielte dann auch im zweiten Akt dieser Inszenierung des Scheiterns die Hauptrolle. Der britische Premierminister hatte am Morgen mit der Kanzlerin telefoniert. Fazit nach Angaben aus der Downing Street: Ein Austrittsvertrag sei praktisch unmöglich. Die Forderung Merkels, Nordirland müsse in der Europäischen Zollunion bleiben, inakzeptabel. Es sei ein ziemlich frostiges Telefonat gewesen. Der deutsche Regierungssprecher bestätigte in Berlin nur, dass Merkel mit Johnson telefoniert habe. Der Inhalt des Telefongesprächs sei aber wie üblich vertraulich. Es bleibt also unklar, was die Kanzlerin dem britischen Premierminister tatsächlich gesagt hat. Merkel-Kenner würde allerdings überraschen, wenn sie tatsächlich so schroff war, wie in London kolportiert wird. EU-Ratspräsident Donald Tusk warf Johnson jedenfalls vor, ein so wörtlich dummes Schwarze-Peter-Spiel zu inszenieren. Im Unterhaus in London erklärte der für die Vorbereitungen auf den No-Deal zuständige Minister Michael Gove zunächst, die britische Regierung wolle ein Abkommen, sagte aber später, die Regierung wolle kein Abkommen. Es sei jetzt genug, das Land müsse endlich austreten.
We in this government seek to leave without a deal. Enough, enough, enough, we need to leave.
Vielleicht war das nur eine Art freudscher Versprecher, aber die Opposition ist ohnehin der Meinung, die Regierung habe nie wirklich ein Austrittsabkommen mit der EU angestrebt. Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer.
Talks with the EU are collapsing as we speak.
Während wir hier sprechen, brechen die Verhandlungen mit der EU zusammen. Die Vorschläge unserer Regierung hätten niemals funktioniert. Statt sie anzupassen, inszeniert die Regierung ein rücksichtsloses Schwarze-Peter-Spiel. Und die arbeitenden Menschen werden den Preis dafür zahlen.
And it'll be working people who pay the price.
Wie schwer die Folgen eines ungeregelten Austritts für Großbritannien würden, machte heute auch eine Untersuchung des Instituts für fiskalische Studien in London deutlich. Danach könnte das britische Haushaltsdefizit im Fall eines No-Deal-Brexits auf den höchsten Stand seit 50 Jahren steigen.
Walter Ringen um den Brexit aus London informierte Jens-Peter Marquardt. Und der Blick auf die Uhr, gleich 23.31 Uhr. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Und jetzt weitere Meldungen in Kurzform. Ein US-Kampfjet ist bei einem Übungsflug über den Westen von Rheinland-Pfalz abgestürzt. Der Pilot konnte sich jedoch per Schleudersitz retten. Ludger Fittgau.
Laut Informationen der Tageszeitung Trierischer Volksfreund stürzte das US-Militärflugzeug kurz nach 15 Uhr ab. In einem unbewohnten Waldstück zwischen den Orten Zemmer und Roth im rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg. Eine Sprecherin des US-Stützpunktes Spangdahlem in der Eifel bestätigte der Zeitung, dass es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um einen US-Kampfjet vom Typ F-16 handelt. Er war auf der Eifel Airbase stationiert. Der Jet sei auf einem Routineflug gewesen. Der Pilot habe sich über den Schleudersitz retten können und sei anschließend vom Team eines Rettungshubschraubers geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden. Über das Ausmaß seiner Verletzungen sei noch nichts bekannt, teilte die Polizei in Trier mit. Ebenso sei die Absturzursache unklar. Die Unglücksstelle war am Nachmittag weiträumig abgesperrt worden. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um unter anderem das auslaufende Kerosin aufzufangen. Einige Kreisstraßen in der Region um Trier wurden zeitweise für den Verkehr gesperrt.
Die Regierungschefin von Hongkong schließt nach den monatelangen Protesten einen Einsatz des Militärs nicht mehr aus. Steffen Wotzel.
Sie glaube nach wie vor, dass Hongkong die Krise alleine lösen könne, betonte Regierungschefin Carrie Lam am Vormittag. Und das sei auch die Meinung der chinesischen Staats- und Parteiführung in Peking. Aber für den Fall einer weiteren Eskalation der Lage schließe sie keine Option aus, also auch nicht ein Eingreifen des chinesischen Militärs in Hongkong. Carrie Lam machte außerdem Kritikern im Ausland schwere Vorwürfe. Diese sollten erkennen, dass die Anti-Regierungsproteste in Hongkong von einer, so wörtlich, dramatischen Gewalteskalation überschattet würden. Von einer friedlichen Demokratiebewegung könne keine Rede mehr sein. Tatsächlich hat die Gewalt in den vergangenen Wochen in Hongkong deutlich zugenommen. Nach wie vor aber übersteigt die Zahl der friedlichen Demonstranten die Zahl der Gewalttäter bei weitem. Allein in den vergangenen Tagen gingen in der früheren britischen Kolonie wieder Zehntausende Menschen friedlich auf die Straßen, darunter Familien, Rentner, vor allem aber junge Leute. Chinas Staatsführung und die von ihr eingesetzte Hongkonger Regierung tut seit Beginn der Proteste im Juni so, als handle es sich bei den Demonstrantinnen und Demonstranten hauptsächlich um Unruhestifter, Separatisten und Chaoten. Die frühere britische Kolonie Hongkong gehört seit 22 Jahren zur Volksrepublik China. Als Sonderverwaltungsregion genießt sie seitdem weitreichende Autonomie. Diese wird aber nach Ansicht vieler Hongkonger seit Jahren untergraben von Chinas kommunistischer Führung. Dagegen richten sich die Proteste.
In Ecuador gehen die Proteste gegen die deutliche Erhöhung der Spritpreise weiter. Anne Herbeck.
Ein brennendes Polizeirevier, ein umringtes Kongressgebäude, Einsätze mit Tränengas, Dutzende Verletzte und hunderte Festnahmen. Die Lage in Ecuador spitzt sich immer weiter zu. Nun hat die Regierung die Hauptstadt verlassen. Präsident Moreno spricht sogar von einem Staatsstreich. Die Menschen protestieren gegen ein Sparpaket seiner Regierung, vor allem gegen die Verteuerung der Spritpreise. Die Konföderation der indigenen Völker hat zu einem großen Marsch nach Quito aufgerufen. In der ecuadorianischen Hauptstadt wird am Dienstag die Ankunft von rund 20.000 Demonstranten erwartet. Schon im Vorfeld kam es in mehreren Provinzen zu teils gewaltsamen Protesten. Drei Erdölfelder des staatlichen Unternehmens Petro Amazonas wurden ebenfalls besetzt und lahmgelegt, wie das Energieministerium mitteilte. Präsident Moreno hat derweil seinen für Mittwoch geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt und für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt. Das Verfassungsgericht billigte den Notstand nun, befristete ihn jedoch auf 30 Tage. Durch die Streichung von Subventionen sind die Treibstoffpreise in Ecuador zuletzt stark angestiegen. Die Maßnahme ist Teil von Strukturreformen, zu deren Umsetzung sich die Regierung für einen Kredit des Internationalen Währungsfonds von 4,2 Milliarden US-Dollar verpflichtet hat.
Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an drei Erforscher des Kosmos. Carsten Schmiester.
Der Preis geht an drei Physiker aus Kanada und der Schweiz für Entdeckungen in physikalischer Kosmologie. Zur einen Hälfte an James Peebles, der mit seiner Forschung die Grundlage für das Verständnis der Geschichte des Universums geliefert habe. Zur anderen Hälfte an Michel Mayor und Didier Queloz. Die beiden hatten 1995 den ersten Exoplaneten entdeckt, der etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Pegasus um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Inzwischen sind es tausende Exoplaneten, die bekannt sind, darunter auch einige zumindest erdähnliche und potenziell von Menschen bewohnbare. Die Nobelpreise sind auch in diesem Jahr mit je 9 Millionen Kronen dotiert, das sind etwa 830.000 Euro. Die Preisstiftung hatte die Summe vor 7 Jahren im Zuge der Finanzkrise kürzen müssen, bewegt sich inzwischen aber auf die ursprünglichen 10 Millionen Kronen zu. Morgen wird der oder werden die diesjährigen Träger des Nobelpreises für Chemie bekannt gegeben. Am Donnerstag die für Literatur, diesmal doppelt, weil der Preis 2018 ausgesetzt worden war. Am Freitag dann für Frieden und am Montag für Wirtschaft. Verliehen werden die Preise nach alter Tradition am 10. Dezember. Dem Todestag des Stifters, der Friedenspreis in der norwegischen Hauptstadt Oslo, alle anderen Preise im Stockholmer Rathaus.
Die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, hat ihre Antrittsrede gehalten, Martin Ganselmeier.
Kristalina Georgieva hätte gerne eine optimistischere Botschaft in ihrer Antrittsrede als neue Chefin des Internationalen Währungsfonds verbreitet. Doch der IWF muss in der kommenden Woche auf seiner Jahrestagung die bisherigen Prognosen für die Weltwirtschaft nach unten korrigieren. In fast 90% der Welt erwarte man ein langsameres Wachstum, so Georgieva. Man rechne deshalb mit dem schwächsten Wachstum seit Beginn des Jahrzehnts. Die Schuld dafür sieht die 66-jährige Bulgarin vor allem in den weltweit zunehmenden Handelskonflikten und protektionistischer Politik. Allein der Streit zwischen den USA und China könnte die weltweite Wirtschaftsleistung um 700 Milliarden Dollar senken. Wörtlich warnte Georgieva, in einem Handelskrieg verliert jeder. Auch an Deutschland richtete die neue IWF-Chefin einen Appell. Staaten mit Spielräumen in ihren Haushalten, wie Deutschland, die Niederlande oder Südkorea, sollten ihre Wirtschaft durch staatliche Investitionen stärken und vor allem in Infrastruktur und Forschung investieren. Die niedrigeren Zinsen böten Politikern zusätzliches Geld für öffentliche Investitionen.
Und fehlt noch der Blick auf das Frankfurter Börsengeschehen, heute mit Claudia Werle.
Wird es gelingen, dass die Briten auf geregelte Art und Weise die EU verlassen? Werden sich die USA und China auf einen Modus einigen können, wie es in Sachen Handelsstreitigkeiten weitergehen wird? Viele hier an der Börse sind skeptisch. Sie machen sich Sorgen, was das alles für Auswirkungen auf die Konjunkturentwicklung haben wird. Kein Wunder, der DAX den ganzen Tag im Minus. Er fällt um mehr als 1% auf 11.970 Punkte. Die Kursverluste gehen quer durch alle Branchen. Infineon-Aktien beispielsweise geben 3,5% nach. Das hängt mit Samsung zusammen, denn der südkoreanische Technologiekonzern rechnet wegen der weltweit schwächelnden Chip-Nachfrage mit einem deutlichen Gewinneinbruch. Dass der weltweite Smartphone-Markt unter Druck ist, weil viele Kunden ihre Geräte länger behalten, das macht die Sache nicht gerade einfacher. Besonders deutlich sind heute die Kursverluste in der zweiten Reihe. Aktien von Kiagen beispielsweise sind regelrecht eingebrochen, nachdem der Biotech-Konzern die Anleger mit einer Gewinnwarnung verschreckt hat. Im Minus auch die Papiere von ThyssenKrupp. Der Konzernumbau nimmt langsam Gestalt an. Zumindest Teile der lukrativen Aufzugssparte sollen an die Börse gebracht oder verkauft werden. Interessenten gibt es, Gebote werden bis zum Ende des Monats erwartet. Das würde viel Geld in die Firmenkasse spülen.
Der Bericht von Claudia Werle war das. 23.39 Uhr ist es. Noch gibt es bei dem Zwischenfall mit einem Laster in Limburg mehr Fragen als Antworten. Inzwischen aber hat die Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 32-jährigen Syrer erlassen. Ihm würden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, heißt es. Der Mann soll gestern einen LKW gestohlen und dann an einer Kreuzung ungebremst auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren haben. Markus Pindur.
Der Tathergang ist klar, viel mehr aber auch nicht. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln gegen einen 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Offenburg. Der mutmaßliche Täter hatte in Limburg einen LKW-Fahrer aus seiner Kabine gezerrt und den Wagen gestohlen. Eine Waffe war offensichtlich nicht im Spiel. Er fuhr nur wenige Meter, bis er im Bereich einer Kreuzung mehrere Autos rammte und sie ineinander schob. 8 Menschen und der Täter selbst wurden leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls geben allerdings weiter Rätsel auf. Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnere, sei das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Der Syrer habe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene gehabt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte mit, es werde in alle Richtungen ermittelt. Derzeit könnten aber zum Tatmotiv noch keine Angaben gemacht werden. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, der schweren Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Nach Informationen der deutschen Presseagentur ist der 32-Jährige, der seit 2015 in Deutschland lebt und seit 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus hat, bisher mit geringfügigen Drogendelikten und Gewaltkriminalität aufgefallen. Nach DPA-Informationen besaß er eine Aufenthaltserlaubnis, die allerdings am 1. Oktober abgelaufen war. Ob er bereits eine Verlängerung beantragt hat, ist nicht bekannt. In der vergangenen Nacht hatte nach Angaben des Oberstaatsanwalts Badle ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Tatverdächtigen im südhessischen Langen, rund 80 Kilometer von Limburg entfernt, durchsucht. Eine weitere Wohnung eines Familienangehörigen des Tatverdächtigen wurde laut Generalstaatsanwaltschaft im Kreis Limburg-Weilburg durchsucht. Es seien unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, sagte am Vormittag am Rande des Innenministertreffens in Luxemburg auf die Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag, es werde weiter ermittelt und er könne noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren sei.
Zum Stand der Ermittlungen nach dem Zwischenfall mit einem Laster in Limburg waren das Informationen von Markus Pindur. Die Union diskutiert mal wieder über die K-Frage und damit über die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Kann sie Kanzlerin, fragen sich viele. Und auch in den Umfragen steht AKK derzeit nicht allzu gut da. Entzündet hat sich die neuliche K-Debatte nun an der Frage, ob es in der Union eine Urwahl zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur geben soll oder nicht. Katharina Hamburger.
Annegret Kramp-Karrenbauer macht recht deutlich, dass sie wenig von einer Urwahl des Kanzlerkandidaten oder der Kandidatin der Union hält.
Die Union hat bisher mit guten Gründen immer gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt. Man wird sehen, wie die Delegierten sich verhalten werden.
Sagte die CDU-Vorsitzende im Sender NTV am Rande ihrer Reise als Verteidigungsministerin nach Mali und Niger. Die Debatten um ihre Person begleiten sie auch dort. Denn 6 Wochen vor dem CDU-Parteitag will die Junge Union bei ihrem Deutschlandtag in Saarbrücken über einen Antrag abstimmen lassen, dass in Zukunft über den Unionsspitzenkandidaten oder die Kandidatin per Urwahl entschieden wird und nicht mehr nur auf einem Parteitag.
Ich glaube, dass die Frage, wer Kanzlerkandidat oder Kandidatin der CDU, CSU bei der nächsten Bundestagswahl werden soll, eine ganz, ganz wichtige ist. Und die sollte man gerade nach so einer langen Ära Merkel nicht bei einem Parteitag entscheiden, sondern da sollte jedes Mitglied die Chance haben, sich an so einer wichtigen Wahl zu beteiligen.
Sagte Jens Münster, Landesvorsitzender der JU Rheinland-Pfalz, unserem Hauptstadtstudio. Er unterstützt den Antrag anderer Landesverbände. Als Kritik an Kramp-Karrenbauer sei das aber nicht zu verstehen, versichert Münster. Dennoch vermittelt der Antrag genau dieses Bild. Teile der Jungen Union sehen es nicht als Automatismus an, dass die Parteivorsitzende auch Kanzlerkandidatin wird. Hinzu kommt, dass ausgerechnet Friedrich Merz, ihr Konkurrent im Rennen um den Parteivorsitz, bei dem sich Kramp-Karrenbauer knapp durchgesetzt hat, nun überraschend am Freitag beim Deutschlandtag der Jungen Union eine Rede halten soll. Ursprünglich stand ein Auftritt von ihm nicht auf der Tagesordnung. Merz, der Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU, keine offizielle Parteivereinigung ist und darüber hinaus kein offizielles Parteiamt bekleidet, spricht damit noch vor dem Antrag über eine Urwahl. Kramp-Karrenbauers Rede ist erst für den Abschluss des Deutschlandtages am Sonntag vorgesehen und damit lange nach der Abstimmung über den Urwahlantrag. Es rumort in der Union. Auch fast ein Jahr nach der Wahl zur Parteivorsitzende scheint es Kramp-Karrenbauer noch nicht geschafft zu haben, die Reihen hinter sich zu schließen. Immer wieder fallen auch andere Namen möglicher Konkurrenten für die Kanzlerkandidatur. Dass diese Debatte, die auch in dem Antrag der JU ihren Ausdruck findet, nach dem Deutschlandtag schnell wieder verschwinden wird, davon geht auch die Parteivorsitzende nicht aus.
Also die Junge Union war schon immer frei darin, eigene Anträge zu stellen. Man muss jetzt die Entscheidung auf dem Deutschlandtag abwarten und dann sicherlich auch möglicherweise eine Debatte auf dem Parteitag.
Im Konrad-Adenauer-Haus der Parteizentrale der CDU befürchtet man allerdings auch eine alles überlagernde Personaldebatte. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel sagte der Bild-Zeitung, mit einer Urwahl ginge immer eine wochen- oder gar monatelange Selbstbeschäftigung einher. Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, bis Anfang dieses Jahres selbst noch Vorsitzender der Jungen Union, spricht sich zwar nicht deutlich für oder gegen den Vorschlag aus der JU aus, sagte in der ARD aber auch:
Naja, wir sehen an der SPD, dass diese Entscheide ja nicht ein Garant sind dafür, dass es nur nach oben geht in den Umfragewerten, sondern bei der SPD sieht man das Gegenteil.
So Ziemiak. Ähnlich argumentiert auch Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, wo am 27. Oktober gewählt wird. Er empfindet die Debatte offensichtlich als nicht hilfreich. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es wäre schön, wenn die CDU nicht die gleichen Fehler machen würde wie die SPD. Statt sich mit Personaldebatten aufzuhalten, solle sich die Partei auf Sachpolitik konzentrieren und auf den Wahlkampf, mahnt Moring.
Die Union streitet weiter über die K-Frage. Aus Berlin war das der Bericht von Katharina Hamburger. Hass und Hetze im Netz, nicht zuletzt für viele Politiker auf kommunaler wie auf Landes- und Bundesebene, ist das längst Alltag. Doch bislang sind die Betreiber der sozialen Netzwerke nicht einmal verpflichtet, Morddrohungen oder Volksverhetzungen der Polizei zu melden. Zudem sind Politiker auf kommunaler Ebene rechtlich viel schlechter geschützt als die auf Landes- und Bundesebene. Beides will Justizministerin Christine Lambrecht nun ändern. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Am Nachmittag hatte sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht mit Bürgermeistern von Kleinstädten und Kommunen getroffen, Orten wie Wächtersbach, Taufkirchen, Altena oder Pulsnitz, wo es zu rechtsextrem motivierter Gewalt gekommen war oder wo Kommunalpolitiker bedroht oder angegriffen worden waren. Manche von ihnen wollten sich dem nicht mehr aussetzen, berichtete die SPD-Politikerin. Die Entwicklung könne man nicht hinnehmen.
Wir sind alle und die Kommunalpolitiker natürlich quasi so als Basis auch, wir sind alle Garanten dafür, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung lebt, dass diese Demokratie wehrhaft ist und dass dieser Rechtsstaat funktioniert. Und deswegen müssen wir auch alles tun dafür, dass dann niemand sagen muss, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, weil ich fühle mich auch nicht ausreichend geschützt.
Bis zum Ende des Jahres will sie den Entwurf für eine Verschärfung des Strafgesetzbuches vorlegen. Dessen Paragraf 188 stellt üble Nachrede oder Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens besonders unter Strafe. Allerdings gelten nach der Rechtsprechung Kommunalpolitiker in der Regel nicht als solche Personen des politischen Lebens. Das wolle sie nicht länger hinnehmen, betonte die Justizministerin.
Dass ausgerechnet diejenigen, die solchen Bedrohungen und Beleidigungen Tag für Tag ausgesetzt sind, dass die keinen entsprechenden Schutz haben.
Die Norm soll also ausgeweitet werden. Der Straftatbestand wird selten angewendet und ist doch umstritten. Nach der Diskussion um Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und der Diskussion um den Straftatbestand der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts waren auch andere Vorschriften diskutiert worden. Die Linkspartei etwa hatte beantragt, auch Paragraf 188 zu streichen. In der Praxis kommt es selten zu Verurteilungen auf seiner Basis, denn die Rechtsprechung geht davon aus, dass sich Personen des öffentlichen Lebens besonders viel entgegenhalten lassen müssen. Lambrecht präsentierte ihre Idee auf einem von ihrem Ministerium organisierten Kongress über den Umgang mit rechter Gewalt. Dort stieß der Vorschlag auf unterschiedliches Echo. So befand das Präsidiumsmitglied des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg.
Auf jeden Fall besteht Handlungsbedarf. Wir müssen sicherstellen, dass alle die, die im öffentlichen Leben stehen, auch in ihrer Ehre, in ihren Persönlichkeitsrechten geschützt werden.
Er fügte aber hinzu,
dass der strafrechtliche Schutz eigentlich nicht das Vordringliche sein muss. Wir müssen sehr viel stärker daran arbeiten, dass wir dann widersprechen, wenn jemand so beleidigt oder in seiner Ehre gekränkt wird, dass wir gemeinsam aufstehen und uns solidarisch erklären mit ihm.
Auch Uwe Carsten Haie, Gründer und Vorsitzender des Vereins Gesicht zeigen, setzt nicht in erster Linie auf das Recht.
Ich glaube, die Debatte muss geführt werden über das, was wir uns in diesem Lande wünschen im Umgang miteinander. Und wenn es nicht gelingt, die sozialen Medien dazu zu bringen, jedenfalls selbst darauf zu achten, wo die Grenze gezogen werden muss, dann wird wohl auch das Strafrecht das nicht mildern oder verändern können.
Seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni wurden immer mehr Fälle von Beleidigungen und Bedrohungen gegen Kommunalpolitiker bekannt.
Justizministerin Lambrecht will bedrohte Kommunalpolitiker besser schützen. Das war der Bericht von Gudula Geuter. 3 Tage lang hat der Bundespräsident, hat Frank-Walter Steinmeier Georgien besucht. Es waren keine leichten Gespräche in einer an politischen und militärischen Spannungen nicht gerade armen Region. Alexander Moritz hat für uns den Bundespräsidenten begleitet. Hier ist sein Abschlussbericht.
Hallo, ich grüße Sie.
Aus Sachsen. Bundespräsident Steinmeier trifft deutsche Polizistinnen und Polizisten der EU-Beobachtermission in Georgien. Seit dem Ende des Krieges gegen Russland vor 11 Jahren soll die Mission über die Einhaltung des Friedensplans wachen. Hier am Checkpoint Odizi lief bis vor kurzem noch der Verkehr. Georgier, die im abtrünnigen Südossetien leben, kamen täglich vorbei auf dem Weg in die Arbeit, berichtet Des Doyle, der Sprecher der EU-Mission. Doch seit Anfang September lassen die Kontrollposten auf Seite Südossetiens niemanden mehr durch.
That will of course have an effect on the livelihoods of the local people on both sides of the administrative boundary line, because there are no crossings on a daily basis. So that restricts freedom of movement.
Die Bewegungsfreiheit der Anwohner sei massiv eingeschränkt, mit Auswirkungen auf beiden Seiten. Die von Russland unterstützten Südosseten arbeiten seit Jahren daran, die Verwaltungslinie zu einer echten Grenze auszubauen. Stacheldraht, feste Zäune und Kontrollposten sollen die Abspaltung dauerhaft zementieren. In Südossetien ebenso wie im westlichen Landesteil Abchasien. Von der Übergangsstelle Odizi aus gut zu erkennen, auf der anderen Seite des Tals ist ein neu gebauter Gebäudekomplex. Laut EU-Beobachtern eine von 38 Basen, die die russische Grenzpolizei inzwischen auf georgischem Gebiet eingerichtet hat. Diese Besetzung sei eine unerträgliche Tatsache, sagte Bundespräsident Steinmeier bei einem Treffen mit Georgiens Präsidentin Surabishvili.
Der Besuch dient auch dazu, öffentlich noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass es hier in Georgien einen Konflikt gab und gibt, der viele Lasten, auch humanitäre, Bedingungen mit sich bringt, insbesondere wo der Zugang zu medizinischen Hilfsleistungen ausgesprochen schwierig ist.
Dazu kommt, dass Russland zunehmend versucht, Anspruch auf bisher georgisch kontrolliertes Gebiet zu erheben.
Das sind Veränderungen, die hier auf große Sorge stoßen, auch in Europa auf Sorge stoßen sollten. Die georgische Regierung hat für sich daraus den Schluss gezogen, dass man nicht nur auf die Fortschritte in den internationalen Formaten in Genf zum Beispiel setzt, sondern dass man jetzt begonnen hat, in eigenen Gesprächen zwischen den Außenministern nach Spielräumen zu suchen.
Vor 2 Wochen hatten der georgische und der russische Außenminister am Rande der UN-Vollversammlung in New York miteinander gesprochen. Das erste Treffen auf Ministerebene seit dem Krieg 2008. Regelmäßige Treffen seien aber nicht geplant, sagte die georgische Präsidentin auf Anfrage des Deutschlandfunks. Zum Abschluss seines offiziellen Besuchs in Georgien würdigte Bundespräsident Steinmeier noch einmal die Fortschritte des Landes bei der wirtschaftlichen Entwicklung und beim Aufbau eines demokratischen Staatswesens.
Wie weit Georgien trotz dieser Belastungen in den letzten Jahren gekommen ist, insbesondere was die Annäherung an die Europäische Union angeht, das sind riesige Fortschritte, die dieses Land gemacht hat. Und das bleibt manchmal etwas verdeckt durch die fortdauernden Konflikte, die es leider auch gibt.
Der von Georgien angestrebte Beitritt zu EU und NATO spielte bei dem Besuch aber nur eine untergeordnete Rolle. Am Abend kehrte Steinmeier nach Berlin zurück.
Alexander Moritz war das über die Georgien-Reise des Bundespräsidenten. Ja, und bleibt noch die Presseschau von morgen. Zusammengestellt hat sie der Kollege Philipp Hinken.
Die vorerst gescheiterten Verhandlungen der EU-Innenminister in Luxemburg über die Verteilung von Bootsflüchtlingen sind ein großes Thema in den Kommentarspalten von morgen. Dazu schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe, der Konflikt geht an die Wurzeln der Staatengemeinschaft. Länder wie die osteuropäischen Staaten, die erheblich von der finanziellen Unterstützung aus dem Westen profitiert haben, verweigern sich dem Gedanken der Solidarität, sobald es um Flüchtlinge geht. Ihr egoistisches Verhalten hat das Potenzial dafür, die ganze Staatengemeinschaft zu sprengen. Dabei ist die Fallzahl, um die es geht, überschaubar. Im vergangenen Jahr wären es nicht viel mehr als 200 gewesen, die mit dem von Seehofer vorgeschlagenen Mechanismus nach Deutschland gekommen wären. Der Reutlinger Generalanzeiger kommentiert: Zusammen mit Deutschland hatten Frankreich, Italien und Malta eine Übergangslösung vereinbart. Unterdessen muss sich Horst Seehofer sogar gegen den Vorwurf wehren, diese Malta-Lösung führe dazu, dass noch mehr Menschen den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nehmen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt: Das Luxemburger Treffen war eine Enttäuschung. Die Union braucht dringend eine neue gemeinsame Regelung für den Umgang mit Flüchtlingen und Asylberechtigten, aber auch mit jenen, die kommen und zurückgeschickt werden müssen. Immerhin bewegt sich etwas, findet die neue Osnabrücker Zeitung und sieht die Verhandlungen des Innenministerrats deutlich optimistischer. Nach jahrelangem Gezerre, Verweigerung und gegenseitigen Beschuldigungen zeichnet sich nun eine Koalition von Ländern ab, die gemeinsam Flüchtlinge aufnehmen wollen. Vergessen darf man dabei jedoch nicht, dass die Bootsflüchtlinge nur einen winzigen Teil der Migranten ausmachen, die immer noch jeden Monat EU-Grenzen überschreiten. Ein weiteres Thema ist der Truppenrückzug der USA aus Nordsyrien und der drohende Militärschlag der Türkei gegen die kurdischen Milizen in der Region. Dazu schreibt die Tageszeitung Taz aus Berlin: Erdogans derzeitige islamo-nationalistische Koalition macht Verhandlungen unmöglich. Er müsste sich andere innenpolitische Bündnispartner suchen, wenn er erneut mit den Kurden reden wollte. Stattdessen lässt er nun die Armee auffahren und riskiert ein blutiges Gemetzel und die völlige internationale Isolation der Türkei. Die Nürnberger Nachrichten ergänzen: Dass Trump seine Truppen jetzt zurück nach Übersee beordert, könnten die Islamisten nur so interpretieren. Halte lange genug durch, dann geht selbst die Weltmacht USA in die Knie. Welcher Feind wird in Amerika jetzt noch einen zu allem entschlossenen Gegner sehen? Was für eine fatale Botschaft. Auch andere Verbündete Washingtons werden nun fürchten, über Nacht im Stich gelassen zu werden.
Der Blick in die Meinungsseiten in den Zeitungen von morgen, das war Philipp Hinken, besten Dank dafür. Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war der Tag, geht zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg.